Hallo und herzlich willkommen zum 99. Datengarten hier in den Räumlichkeiten des Chaos Computer Clubs Berlin. Wir haben heute ein neues Thema für euch vorbereitet. Heute geht es um Geodaten im humanitären Einsatz. Und dazu möchte ich erstmal an dieser Stelle Felix begrüßen. Hallo.
Danke.
Einen großen Applaus. Jetzt dürft ihr. Felix arbeitet für das Humanitarian OpenStreetMap-Projekt und möchte uns heute etwas über den humanitären Einsatz von Geodaten erzählen. Und bevor wir dazu kommen, erstmal herzlich willkommen auch alle Zuschauer im Stream und die Leute, die sich das später anschauen. Und damit wir auch später, wenn wir unsere Fragerunde machen, auch die Fragen entsprechend im Stream und auf dem Video haben, möchte ich euch bitten, damit zu warten, bis ich mit dem Mikro zu euch gekommen bin. Und ja, dann dürft ihr eure Frage stellen und Felix wird sie dann beantworten.
Soweit,
ja, alles klar. Gut, und dann würde ich sagen, viel Spaß euch allen heute bei Geodaten im Einsatz mit Felix.
Vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein darf. Das ist wirklich ein spezieller Ort und ich freue mich, mit euch den Vortrag zu teilen und vor allem auch auf die Gesprächsrunde danach. Offene Daten im Geo-Einsatz und OpenStreetMap, da gibt es einiges zu erzählen. Ich weiß auch nicht ganz genau, wo ich euch richtig abhole, deswegen werde ich das tun, was man mit Karten sehr gut tun kann, nämlich virtuell im Geiste verreisen und Geschichten erzählen über Dinge, die entweder ich getan habe, der Verein, in dem ich aktiv bin, getan hat oder andere Menschen getan haben mit OpenStreetMap, um humanitäre Einsätze zu leisten, beziehungsweise ich mache das auch ein bisschen weiter auf, weil oft der humanitäre Einsatz auch beginnt, bevor wir tatsächlich schon eine Katastrophe haben. Mein Hintergrund sind die digitalen Medien und ich fokussiere mich besonders gerne auf die Orte der Welt, wo wir noch nicht so viele Geodaten haben. Das sind überraschend viele. Das glaubt man gar nicht. Man denkt irgendwie, oder oft denkt man so, es gibt ja schon die Karten. Wie kann das sein, dass es noch nicht Geodaten in vielen Bereichen gibt? Es sieht aber so aus, dass immer noch, würde ich sagen, große Teile der Welt Geodaten brauchen und manche sogar ziemlich dringend. Und ich möchte euch ein bisschen einladen, kurz darüber nachzudenken, was es bedeutet, wenn man keine Geodaten hat. Das hat nämlich ganz klare Auswirkungen auf das Leben. Man weiß nicht unbedingt so gut, wie man von A nach B kommt. Man weiß nicht unbedingt, wo es die Angebote gibt, die man braucht. Und im Falle einer Katastrophe oder im Falle der Notwendigkeit eines humanitären Einsatzes heißt es natürlich auch, dass man Schwierigkeiten hat zu planen, dass man Schwierigkeiten hat zu kommunizieren, wo Leute sich versammeln können, wo Leute Trinkwasser finden, wie Leute evakuiert werden können. Und jetzt stellt euch vor, es gibt aber auch die Möglichkeit, diese Daten einfach zu erstellen. Und zwar in einer Art und Weise, dass wir nicht unbedingt warten müssen, bis eine Firma das tut oder bis es irgendwie andere Interessen gibt, die diese Geodaten erstellen, sondern wir könnten das selber tun. Das heißt, wir können diese Dinge eintragen, die für uns wichtig sind. Das sind erstmal die Straßen, vielleicht das Stadtviertel, in dem man wohnt, wichtige Punkte, Infrastruktur, Doktoren und Krankenhäuser. Ich möchte euch ein erstes Beispiel geben und dazu möchte ich euch mitnehmen nach Zentralamerika, nach Nicaragua. Das ist ein sehr persönliches Beispiel, weil ich dort lange Zeit gelebt habe und das so ein bisschen eins meiner Babys war als Projekt. Und Nicaragua ist definitiv auch eine dieser Orte, wo Geodaten eher rar sind. Ich bin damals aus den Open-Source-Communities gekommen und wir wollten irgendwie schauen, was kann man mit Technik machen, vor allem in einem Land, wo doch auch wirtschaftlich einige Schwierigkeiten sind. Wie kann man vielleicht die freien Technologien benutzen, um etwas Sinnstiftendes damit zu unternehmen? Und die Karten, die haben Leute sehr begeistert, einfach weil vielleicht Programmieren und auch den ganzen Kreislauf eines Kollaborationszykluses im Open-Source-Bereich ist ja schon relativ komplex, erstmal zu verstehen, die Programmierung und zu verstehen, was passiert, wenn wir kollaborieren und welche Vorteile hat es für uns alle. Bei Karten ist das deutlich einfacher. Man sieht, da ist eine Karte, ich setze einen Punkt drauf. Cool, ich habe was dazu beigetragen, da ist ein Mehrwert. Das kann man erklären, das kann man fühlen. Leute hatten sehr viel Spaß dabei. Das heißt, wir haben angefangen, uns zu treffen, Dinge zu machen mit Technik. Und eines der ersten Sachen, wo wir gesehen haben oder was wir uns als Gruppe überlegt haben, ist, hey, 2 Millionen Menschen in der Hauptstadt, es gibt aber keinen ÖPNV-Plan der Busse, die dort sind. Übrigens auch hier, der Großteil der Welt, der Städte, die ÖPNV haben, also öffentlichen Nahverkehr, haben nicht unbedingt davon eine Karte. Afrika kaum, Lateinamerika kommt langsam in den großen Städten, Asien so lala. Also es sind wirklich die meisten, es gibt auch anfängliche Studien, die immer noch davon ausgehen, dass über die Hälfte der Städte diese Daten nicht haben. Das heißt, wir haben uns in Busse gesetzt. Das war noch vor der Zeit, dass man Smartphones gab es, aber sie waren noch zu teuer. Das heißt, wir haben GPS-Tracker genommen, wir haben Papierkarten genommen und haben eben angefangen, diese Daten zu sammeln. Wir haben das mit Workshops gemacht. Insgesamt haben 200 bis 300 Leute daran mitgemacht und wir haben dann angefangen, aus diesen Daten kleine Produkte zu erstellen, also natürlich erstmal einen ausgedruckten Liniennetzplan und dann später haben wir das auch in mobile Applikationen gegossen. Und waren damit in Mittelamerika die erste Stadt, die einen Plan von ihrem öffentlichen Nahverkehr erstellt hat. Also, wir können das ändern. Das sind keine Daten, wir können es ändern. Aber jetzt überlegt euch, es kann nicht nur einer was ändern oder eine Gruppe, sondern wir könnten es überall tun. Und das ist eigentlich OpenStreetMap. Das ist eine gemeinschaftliche Initiative zur Erstellung von freien und öffentlichen und offenen Karten. Sie gehört jeder und jedem. Sie ist editierbar. Die Daten sind verfügbar unter einer freien Lizenz. Und für alle. Das ist natürlich eine etwas breite Metapher, aber man könnte ein bisschen sagen, OpenStreetMap ist Wikipedia der Geoinformationen. Und ähnlich wie Wikipedia, was ja auch auf Kollaboration beruft und sich so die Daten zusammenstellt und es einen Button gibt, wo man Bearbeiten drücken kann, um eben diese Artikel zu verbessern, Daten hinzuzufügen, Informationen hinzuzufügen, kann man bei OpenStreetMap eben auch auf Bearbeiten klicken und dann öffnet sich ein Editor und auf diesem Editor kann man anfangen, Punkte hinzuzufügen, Linien, Polygone und damit die Karten erstellen. Man muss sich, finde ich, vergegenwärtigen, dass OpenStreetMap die größte Ansammlung und Quelle für offene Geodaten ist, die wir im Moment überhaupt haben. Der letzte Planet, den man sich auch runterladen kann, sind 76 GB komprimiert. Nicht komprimiert sind das, ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall mehr als ein halbes Terabyte, wenn es nicht inzwischen ans Terabyte geht. Und das ist eigentlich essentiell. Also ganz oft wird OpenStreetMap irgendwie wahrgenommen als diese Alternative zu Google Maps. Da würde ich sagen, nein, Google Maps ist eine Webseite, wo wir irgendwie was und vielleicht eine App, auf der man irgendwas tun kann. OpenStreetMap, die Daten gehören uns. Wir können die Daten runterladen und wir können mit den Daten alles Mögliche machen. Wir können die Daten als Hintergrundkarten verwenden, wir können Anwendungen bauen, wir können sie ausdrucken, wir können Navigationssysteme damit füllen. Also wir können richtig die Daten nicht nur in verschiedenen Themengebieten verwenden, sondern wir können sie auch in verschiedenen Medien verwenden. Im humanitären Einsatz oder auch sonst, würde ich sagen, ist natürlich die Papierkarte immer noch eins unserer wichtigsten Güter. Funktioniert auch ohne Strom, ist ganz gut, wenn es mal eng wird. Man kann natürlich inzwischen auch Webkarten erstellen mit Informationen, die man über OpenStreetMap legt. Ich werde auch immer hier jetzt so ein bisschen, unten seht ihr den Link, immer wieder auch so einzelne Applikationen vorstellen oder erwähnen zumindest, die ich empfehle, die wir verwenden, die Sinn machen. OpenStreetMap ist ein riesen Ökosystem von vielen Applikationen, die auch nicht immer alle OpenStreetMap heißen müssen. Genau, und ich will euch da ein bisschen einen Einblick geben und auch vielleicht eine Möglichkeit, wenn ihr eure Karten machen wollt, dann könnt ihr eine Webkarte, dann könnt ihr das benutzen. Wenn ihr Karten drucken wollt, dann könnt ihr den vorherigen Link folgen auf der Slide before. Und natürlich kann man diese Informationen auch herunterladen und dann in sogenannten Geoinformationssystemen, also Programmen, die etwas mehr Komplexität mit dem Umgang von Geodaten erlauben. QGIS ist da die Open-Source-Variante, die man benutzen möchte. Ich glaube, alles andere ist einfach nur schlecht. Genau. Diesmal nehme ich euch nicht allzu weit weg von wo wir vorher waren. Wir waren in Nicaragua, jetzt gehen wir nach Haiti. Und da hat ein bisschen die ganze Initiative um den humanitären Einsatz von Geodaten begonnen. In 2010, erinnert ihr euch bestimmt, gab es ein starkes Erdbeben, das Haiti erschütterte. Und in diesem sehr armen Land, das ärmste in dem amerikanischen Kontinent, gab es damals so gut wie keine Geodaten. Und die Hilfskräfte hatten Probleme, sich zu orientieren. Und die Problematik ist irgendwie hervorgekommen. Leute wollten helfen, auch überall auf der Welt. Zu dem Zeitpunkt ist auch OpenStreetMap so geworden, dass es leichter wurde, von Entfernungen zu mappen. Das heißt, man hatte Satellitenbilder, man hatte einen neuen Editor, der das möglich gemacht hat. Und Leute haben sich einfach zusammengetan und haben angefangen, Port-au-Prince zu mappen aus der Entfernung. Dazu habe ich euch eine kleine Visualisierung mitgebracht. Unten rechts seht ihr, unten links eher, aber unten überhaupt seht ihr die Tage, die hier in einer, so ein Pech. Die Tage, wie die ablaufen, die werden hier unten euch angezeigt. Und was ihr farbig sehen werdet, sind die Daten, die Leute eingetragen haben. Also wir sehen, jetzt passiert das Erdbeben. Und innerhalb weniger Tage wurden große Teile der Stadt gemappt. Und innerhalb eines Monats war eine relativ gute Karte des Landes, zumindest der Hauptstraßen, möglich. Das hat den Einsatzkräften damals die Möglichkeit, das ist das berühmte Vor- und Nachher-Bild, da wird es jetzt einige von geben, von 28 Tagen und eben von ein paar Linien, die davor da waren, sind wir doch zu einer ziemlich guten Karte gekommen. Diese Daten waren dann sofort und ohne Einschränkungen verfügbar. Die konnten leicht konvertiert werden, die konnten auf verschiedene Geräte gepackt werden und die Hilfskräfte vor Ort konnten damit ihre wichtigen Aufgaben erledigen. Rotes Kreuz und Militär haben damals zusammengearbeitet, um sich zu orientieren und die internationale Hilfe zu organisieren. Das war damals in erster Linie Trinkwasserversorgung, die sehr prekär wurde. Aufgrund dieser Erfahrung wurde ein Verein gegründet, das ist das Humanitarian OpenStreetMap Team. Das ist nicht der einzige Verein im OpenStreetMap-Ökosystem, der humanitäre Hilfe leistet. Da gibt es auch noch andere. Wir waren damals eben der Erste. Und inzwischen ist eine ganz gute Community entstanden. Wenn euch das Thema interessiert, dann dürft ihr euch natürlich gerne auf der hier angegebenen Mailingliste eintragen, die nicht nur unsere Organisation alleine betrifft, sondern wirklich die ganze Community, um humanitäre Benutzung von diesen Daten. Was wir meistens machen, ist, wir haben technische Lösungen entwickelt und organisieren uns, um im Falle von Katastrophen oder im Falle von einem benötigten Einsatz diese Daten zu erstellen. Dazu posten wir ins Internet und versuchen, Leute zu begeistern und schaffen das in der Regel auch dann mitzuhelfen. Und auf der anderen Seite machen wir partnerschaftliches Zusammenarbeiten mit humanitären Organisationen wie das Rote Kreuz, wie Ärzte ohne Grenzen, damit diese dann diese Daten verwenden können in einer möglichst effizienten Art und Weise. Vielleicht das größte Projekt, zu dem ich euch mitnehmen möchte, das wir gemacht haben, war Westafrika zur Zeit der schlimmen Ebola-Krise vor ein paar Jahren. Und dort war es explizit, dass sich das Rote Kreuz und andere Hilfsorganisationen an uns gewendet haben und gefragt haben, wie können wir die Daten verwenden? Wir brauchen Daten vor allem von Häusern, weil wenn man Ebola bekämpfen möchte, dann muss man wissen, in welchen Häusern es Infektionen gab und dann dementsprechend Maßnahmen einleiten, die sich eben auf diese Lokalität des Hauses beziehen. Wie wir das normalerweise machen ist, wir haben ein Open-Source-Programm, das nennt sich der Tasking Manager. Das folgt einem relativ simplen Prinzip. Man sucht sich eine Region aus, von der man geeignete Daten braucht. Und die Software erlaubt dann, diese Region in einzelne Teile zu zerlegen, eben in diese kleinen Viereckchen. Und dann können einfach verschiedene Leute sagen, hier in diesem Viereckchen mappe ich jetzt, damit eben in dem Moment niemand anderes mappt und wir keine Konflikte in den Daten haben. Ja? Genau, und das, die Leute haben dann, in diesem Westafrika waren es wirklich über 10.000 Menschen, die mitgemacht haben. Und meistens sieht es dann so aus, dass wir anfangen mit einem Satellitenbild, was wir von Spendern zur Verfügung gestellt bekommen. Es gibt ein paar Satellitenbildquellen, die wir immer benutzen dürfen, die auch weltweit zur Verfügung stehen. Die sind aber nicht unbedingt alle super aktuell, die sind auch nicht alle immer super detailreich. Im Falle einer Katastrophe kriegt man eventuell sogar schneller bessere und neuere Bilder von den entsprechenden Firmen. Auf diesem Satellitenbild werden dann die Objekte eingezeichnet von den Freiwilligen beziehungsweise von den Leuten, die das mappen. Das müssen nicht nur Freiwillige sein. Und in dem Fall für Ebola wurden eben die Straßen und Häuser in das ist Freetown in Sierra Leone. Und so sieht das eben aus, wenn die Daten aus der Distanz aufgenommen werden. Diese Daten sind dann als Vektoren verfügbar und können in Programmen der Geoinformationssysteme verwendet werden, ausgedruckt werden und all das, was ich euch vorher schon gezeigt habe. Und das eröffnet einfach viele Möglichkeiten und Potenziale, um einfach direkt mit diesen Daten zu arbeiten. In Kwekedu in Guinea im März 2014, das war eins dieser kritischsten Ausbruchszentren der Ebola, des Ebola-Viruses in dieser Stadt von 200.000 Einwohnern, die von diesem Schicksal heimgesucht wurden, haben in 5 Tagen 244 Mapper diesen Unterschied geleistet. Und auch im Vergleich zu was mit Haiti war, zu jetzt, ist einfach, dass wir mehrere Jahre mit den Hilfsorganisationen zusammengearbeitet haben und die einfach auch inzwischen Möglichkeiten haben, die Daten, einen Workflow haben, um diese Daten direkt benutzen zu können. Genau. Und in Westafrika haben wir dann durch diese Aktivität die wahrscheinlich beste Karte von dieser Region, die es je gegeben hat, erstellt. Und die ist eben jetzt verfügbar und es können weitere Dinge damit gemacht werden. Wir arbeiten in einem Netz mit internationalen Organisationen. Das sind nur ein paar von denen, vor allem die, die ich jetzt im Zuge der nächsten Beispiele auch erwähnen möchte. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass ich es erstaunlich finde, wie wenig Geoinformationen eigentlich verfügbar sind auf der Welt. Und das ist eine Visualisierung, die nicht zeigt, wo möglichst viel Strom verbraucht wird im Vergleich zu anderen Bereichen der Welt, sondern es geht darum, da wo es hell ist, haben wir Geodaten, da wo es dunkel ist, haben wir wenig Geodaten. Und wenn man sich irgendwie vor allem so den asiatischen Kontinent mit Indien und China anguckt, wo doch ein Großteil der Welt leben, dann sieht das hier irgendwie nicht so aus. Also wir haben dann einfach auch natürlich logischerweise festgestellt, dass meistens die Orte auf der Welt, die am meisten Naturkatastrophen oder anderen Katastrophen ausgesetzt werden, meistens typischerweise die sind, wo am wenigsten Daten bestehen. Daraufhin haben wir mit unseren Partnern eine Initiative gegründet, das nennt sich Missing Maps und da geht es genau darum, Karten zu erstellen von Gegenden, wo Leute eben keine Karten haben. Und das ist eine meistens über eine Remote-Veranstaltung, also wie hier Ärzte ohne Grenzen, die zum Beispiel einen sogenannten Mapathon organisieren, wo Leute zusammenkommen und lernen, wie sie mit OpenStreetMap mappen und eben für einen bestimmten Zweck dann die Daten aufnehmen. Mapathons machen wir aber überall auf der Welt. Hier nochmal ein Beispiel aus Nicaragua, wo wir Mapathons gemacht haben. Wir haben auch schon Mapathons im Weißen Haus gemacht. Ich weiß nicht, ob man darauf stolz sein sollte oder nicht, aber es ist auf jeden Fall, ich wollte euch einen Eindruck geben, welche Breite das erreicht hat. Übrigens vor dem jetzigen Präsidenten. Auch nochmal ich glaube, das verdeutlicht ganz gut, wie unsere Partner eben das kommunizieren und wie sie direkt eine Lösung und mit diesen Daten irgendwie finden können und das direkt einsetzen können. Und dazu habe ich euch auch nochmal ein Filmchen mitgebracht. Okay, bis hier anscheinend. Ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, ist, dass wir können keine guten Karten erstellen, wenn wir einfach nur auf ein Satellitenbild gucken. Also das ist klar. Wir haben ganz viele Dinge, die können wir nicht sehen im Satellitenbild. Wir können keine Straßennamen sehen. Wir haben vielleicht auf Satellitenbildern Probleme, dass wir die Aktualität nicht kennen, weil die Satellitenbilder zu alt sind. Lokales Wissen ist absolut notwendig und die Grundlage für jegliche OpenStreetMap-Aktivität. Im Falle von humanitären oder humanitärischen Einsätzen würden wir eventuell oft auf diese Satelliten gezeichneten Daten zurückgreifen, aber versuchen dann natürlich immer lokale Communities zu gründen, lokales Wissen einfach in die Daten mit reinzubringen und auf der anderen Seite auch OpenStreetMap durch dieses lokale Perspektive wachsen zu lassen. Das ist ganz wichtig. Also die Einbeziehung lokaler Menschen ist ein wesentlicher Teil unserer Arbeit, überhaupt der Community, und es geht auf jeden Fall nicht ohne, und das möchte ich ganz klar auch gesagt haben, weil man sich nicht der Illusion hingeben lassen kann, dass das alles irgendwie nur aus dem Schreibtischstuhl gehen sollte. Wenn wir unterwegs sind oder unsere Partner unterwegs sind, dann benutzen wir oft Open Map Kit, das ist eine Applikation zu Open Data Kit, die eben erlaubt, überhaupt Daten aufzunehmen. Man kann dann sich aussuchen, welche Daten braucht man, und dann eben das Formular den Leuten mitgeben. Und im Fall von Open Map Kit erlaubt es eben auch, Daten hinzuzufügen, zu verifizieren, on the ground, also direkt dort, wie die Daten, wie gut sie sind, sie zu verbessern und eben Neues hinzuzufügen. Daten, Daten, Daten. Wir sind beim Datengarten, also wollte ich auf jeden Fall ein bisschen kurz nochmal darauf eingehen, wie eigentlich die Daten bei OpenStreetMap funktionieren. Wir haben drei verschiedene Datentypen, Punkte, Nodes, Linien, Ways und Relationen, die eben die anderen beiden Typen beinhalten können. Damit können wir die drei üblichen, in der Geowelt üblichen Objekte zeichnen, also Punkte, Linien und Polygone. Bei uns sind Linien tatsächlich auch Polygone, die hängen dann halt zusammen. Und alle Objekte gehören zu diesen drei. Dann werden die klassifiziert durch Tags, das sind ganz einfache Key-Value-Paare. Wie ihr hier rechts sehen könnt, ist eben hier eine Straße, die ist als Highway, werden meistens Straßen getaggt, als Key und als Wert, in dem Fall Residential. Und so können wir mehrere Tags zu den einzelnen Objekten hinzufügen. Hier ist noch beispielhaft der Name mit dabei. Und eben der Name dieser Straße. Diese Struktur, die lebt in OpenStreetMap, und das ist auch eigentlich das Besondere und das Tolle an diesem Datensatz, dass wie wir diese Daten klassifizieren, ob wir Highway nehmen, ob wir Residential nehmen, ist eigentlich eine Entscheidung, die jeder selber treffen kann. Wir versuchen natürlich, oder wir organisieren uns im Wiki und bauen da eine Struktur, die wir sagen, das ist eigentlich die richtige. Aber das ist natürlich eine Sache, die sich bewegt. Und die soll sich auch bewegen, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, wenn man sich Karten anschaut und wie Karten gemacht wurden, ist ja noch nicht so alt, sind ja nur ein paar hundert Jahre, und wurden dann meistens von Europäern gemacht, für oft auch dann, vor allem wenn sie in die Welt gezogen sind, nicht so heroische Gründe. Und dadurch kann man natürlich in Karten, würde ich schon eher sagen, die Logik des weißen Mannes erkennen, während natürlich das globale Projekt OpenStreetMap die Möglichkeit in sich birgt, dass auch einfach andere Perspektiven in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Herangehensweisen, die nicht nur ein Kartograf, der irgendwie sein Schiff steuern möchte oder anderes tun, dadurch einfach die ganze Art, wie wir Karten machen, bereichert. Und dahingehend wieder zurückkommend auf, warum lokales Wissen so wichtig ist. Wissen ist ja nicht was man auf jemanden schmeißt oder einfach bekommt, sondern Wissen ist ja, Informationen kann man auf jemanden schmeißen oder bekommen, aber das Wissen ist ja dann die Interpretation eines Menschen zu diesen Informationen. Und das bedeutet genau das. Wir bauen zusammen diese Struktur, wie wir wollen, wie Geodaten überhaupt repräsentiert werden. Und Genau, und das führt zu einer sehr volatilen, also einer sehr flüchtigen Datenstruktur. Die ändert sich, die mag in verschiedenen Ländern auch ein bisschen anders sein, aber es ist auf jeden Fall einfach ein gemeinsames Wissen, ein gemeinsamer Schatz an Datenstruktur, der da entsteht. Und genau. Diesmal reisen wir nach Ostafrika, nach Tansania, nach Dar es Salaam. In der Stadt gibt es viele Probleme mit regelmäßigen Überschwemmungen und Abwasser, welche direkt mit Krankheiten der Bevölkerung im Zusammenhang stehen. Das Wasser aus den besiedelten Gebieten herauszuleiten, ist also sehr wichtig. In diesem Fall haben wir ein anderes Tool benutzt, das wir auch entwickelt haben im Verein. Das nennt sich die Open Aerial Map. Und das ist ein Open Source Tool, auch eine Webseite, wo man vor allem Drohnen und auch andere Luftbilder reinladen kann. Die werden dann automatisch behandelt. Man will eigentlich in der Regel mit solchen Bildern, die da irgendwo aus der Luft gemacht werden, ein paar Dinge tun. Also man will gucken, dass sie möglichst gerade sind, dass die verschiedenen Bilder gut zusammenpassen und solche Dinge. Und in Dar es Salaam haben wir eben Drohnenbilder selbstständig geschossen, dieses Tool verwendet und dann die Karte der Stadt in einer ziemlich beeindruckenden Detailtreue erstellt. Das war damals auch mit 160 Studenten an der Universität, die damit angefangen haben. Aber umso mehr haben wir uns gefreut, dass diese sich dann in einem Verein formalisiert haben, Dar Rahmani Huria. Und der jetzt eben auch die Nachbarländer unterstützt. Also einfach genau diese Komponente, dass sich die Leute der Technologie zu eigen machen und das daraufhin weitergeht. Wenn man sich mit OpenStreetMap und Geodaten auseinandersetzt, dann ist immer wieder die Frage, ja, was ist jetzt eigentlich in OpenStreetMap und was ist obendrauf oder was sind andere Daten? Es gibt einfach Daten, die sollen nicht in OpenStreetMap sein, zum Beispiel Zeitinformationen von öffentlichem Nahverkehr oder auf der anderen Seite auch, es gibt ja vielleicht auch vertrauliche Informationen. Ich habe in Mexiko mit ein paar Leuten daran gearbeitet, dass wir einfach Migrationsrouten von Menschen und Safe Houses gemappt haben, damit eben die Mittelamerikaner, die sich auf diesen Weg gemacht haben, vielleicht einen gewissen Vorsprung an Sicherheit haben können. Das sind natürlich Dinge, die möchte man auf der Seite halten und entsprechende Produkte damit erstellen. Andere Daten kann man wunderbar in OpenStreetMap gemeinsam warten und erstellen. Für den Datenexport, also wir können uns den ganzen Planeten runterladen von OpenStreetMap, wir haben aber auch die Möglichkeit, Anfragen zu stellen. Da gibt es eine Overpass-API, nennt sich die, da kann man mit einfacher Programmierung sich gewisse Daten selektiv aus OpenStreetMap holen. In dem Fall sind das Spätis, würde man wahrscheinlich in Berlin sagen. Also kleine Lädchen, die alles Mögliche haben in Bluefields in Nicaragua. Aber eben das sind diese runden Kringelchen und die können wir dann direkt nur diese selektiv benutzen und herunterladen. Weil man natürlich aus diesem ganzen Tagging-Chaos und von dieser wunderschönen Datenstruktur, von der ich gerade eben erzählt habe, natürlich eher selektiv sich auch die Sachen holen möchte, die man braucht. Im humanitären Umfeld haben wir ein Export-Tool geschrieben. Das macht im Prinzip Ähnliches wie die API, aber eben mit einem klickbaren Interface und ein bisschen darauf ausgerichtet, was eben humanitäre Organisationen im Einsatz brauchen. Damit die eben einfach schneller loslegen können und sobald die Daten da sind, runterziehen. Sie sind in dem Datenformat, wie sie es erwarten und sie können es dann weiterverwenden. Und in Dar es Salaam haben eben diese Karten, die wir erstellt haben, dann in dem Fall geht es ja nicht um Katastrophenhilfe, wenn man schon passiert ist, sondern eben Katastrophenvorbeugung. Und in dem Fall arbeiten wir eben mit der Stadt zusammen, um die Überschwemmungsgebiete ein bisschen einzudämmen und bessere Entscheidungen treffen zu können. Man kann natürlich keinen Vortrag mehr halten, ohne auf KI einzugehen. Deswegen will ich hier auch ein bisschen, vielleicht um das ein bisschen hier kritischer irgendwie zu beleuchten, eine der einzigen guten Anwendungen mit Deep Learning, die wir zurzeit gefunden haben für uns, ist ein Vergleich. Also Deep Learning kann natürlich Satellitenbilder sich angucken und ist kein magisches Tool, aber wenn es um Bildverarbeitung geht, dann geht da schon ein bisschen was. Und vor allem in Menge. Und wir haben eben hier Datensätze maschinell erstellen lassen von Objekten in ganz Afrika und vergleichen dann die Anzahl der Objekte mit den Anzahl der Objekten. Also die Objekte sind nicht schön genug, um sie irgendwie zu verwenden, aber wir können die Anzahl der geschätzten Objekte mit der Anzahl der Objekte in OpenStreetMap vergleichen. Und dann sehen wir, da wo es grün ist, gehen wir davon aus, dass wir relativ vollständige Datensätze haben. Da wo es lila ist, gehen wir davon aus, dass noch relativ viel zu tun wäre. Genau, also wir können diesen Vergleich anstellen. Man kann natürlich die Daten hier wieder Ärzte ohne Grenzen, man kann die Daten auch benutzen, um sie einfach zu prozessieren und daraus neue, gute Ideen zu haben, beziehungsweise besser planen zu können. In dem Fall haben sie im Kongo die Häuser von OpenStreetMap extrahiert und dadurch ungefähre Daten errechnet, wo wie viele Leute wahrscheinlich wohnen und dann einfach genügend, das es geht hier um eine Impfkampagne, einfach genügend Impfstoff dabei zu haben und in die richtigen Stellen zu bringen, dass sie dort nicht dann merken, ach, hier sind ja viel mehr und wir brauchen mehr Impfstoff. Wir haben viele Projekte in Indonesien gemacht. Indonesien ist eins der am meisten Naturkatastrophen ausgesetzten Gebiete unserer Erde. Und mit der Regierung dort und verschiedenen Geldgebern haben wir das Programm InnerSafe entwickelt, das erlaubt, Risikoszenarien ablaufen zu lassen. Das heißt, in dem Fall kann man natürlich einfach die Daten nehmen von OpenStreetMap, man verbindet sie in dem Fall mit einem digitalen Elevationsmodell, also wie hoch sind wir wo und kann dann eben sagen, okay, wenn jetzt eine Flut kommt, die 30 Meter hoch geht, was würde passieren? Und daraufhin eben im Vornherein planen, beziehungsweise wenn es schon passiert ist, kann man dann natürlich auch in gewisser Weise ablesen, welche Brücken sind wahrscheinlich jetzt noch oder welche Straßen sind jetzt noch brauchbar, um Evakuierungen durchzuführen. OSM habe ich auch schon gesagt, OSM ist ein Ökosystem, es gibt zahlreiche Applikationen, es gibt Routings, das ist auch ein fließender Übergang, also es gibt ganz viele Lösungen, die sind auch nicht nur OpenStreetMap, sondern die sind überhaupt Geo und viele der Geo-Applikationen wollen natürlich Daten haben und dann liegt OpenStreetMap nahe. Also es ist ein Riesenfeld und die Namen ändern sich. Es ist einfach nochmal, um klarzumachen, es gibt einfach deutlich mehr als die Webseite. Und man muss sich ein bisschen sein eigenes Zeug suchen, was man braucht. Wenn ihr interessiert seid, auf dem Tasking Manager von HOT, tasks.hot.osm, könnte man einfach loslegen und mappen. Das sind aktive Projekte von unseren Partnern, die Hilfe brauchen. Da könnt ihr loslegen. Es gibt einen Mappathon in Berlin. Es gab vor kurzem einen von Ärzte ohne Grenzen in der Seabase. Und es wird einen weiteren geben Ende Juni in der Wikimedia. Hier noch zwei Links, wo ihr lernen könnt, wie man mit OpenStreetMap umgeht. Die Mailingliste nochmal und wenn ihr wollt, dann dürft ihr mir natürlich gerne schreiben.
Vielen Dank, Felix. Einen großen Applaus bitte. Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, wir machen dann direkt mal mit unserer Fragerunde weiter. Haben wir denn schon Fragen? Da vorne haben wir auf jeden Fall eine.
Also eigentlich habe ich gleich drei Fragen, okay. Aber ich fange mal erstmal mit einer an. Bei dem die Karte, wo es den Ebola-Ausbruch gab, wo es darum ging, Gebäude zu erfassen, habt ihr irgendeine Technologie, um, sage ich mal, virtuelle Adressen zu generieren, also um diese Häuser auch irgendwie auffindbar zu machen, ohne vielleicht GPS-Koordinaten, also dass man die irgendwie auch benennen kann per Funk oder sowas einfach? Habt ihr da irgendwie ein System? Also weil ich gehe mal davon aus, dass die Hütten halt keine Postadressen in dem Sinne haben, wie wir sie kennen. Gibt es da irgendein System oder irgendeinen Ansatz?
Es gibt mehrere Ansätze dazu, soweit ich weiß, aber direkt verwenden tun das weder wir noch unsere Partner. Also wir gehen in der Regel, wir arbeiten mit Satelliten da, mit Geodaten, also mit Koordinaten und
machen. Das heißt, also wenn dann irgendwie per Funk was kommt, geht mal zu Haus 52,03728 oder gibt es also.
Es würde dann elektronisch übermittelt werden. Ich glaube, wir sind nicht ganz so reaktiv. Also es wird nicht so schnell sein. So ein Funkspruch mal eben ist schwierig. Ich denke, da sind wir. Aber es ist auf jeden Fall eine Anwendung, die man sich vorstellen könnte. Ja.
Dann habe ich eine Frage. Wie ist denn euer Verhältnis zu dem oder den anderen kommerziellen Anbietern von Karten, also sprich vor allem Google? Ist es eher ein freundschaftlich-sportliches Verhältnis oder haben die euch da versucht oder OpenStreetMap versucht, da mal eher irgendwie Steine in den Weg zu legen, weil sie da eine Konkurrenz sehen? Oder kannst du dazu was sagen?
Ja, also kann ich natürlich nur meinen persönlichen Eindruck schildern und der ist, dass Google hat natürlich nicht so sonderlich großes Interesse, mit uns zusammenzuarbeiten, vor allem, weil wir eine Lizenz haben, auch bewusst wegen Google gewählt, würde ich sagen damals, die eben wehrhaft ist. Das heißt, wenn man die Daten verwendet, müssen die auch wieder auf offen, die Derivate davon auch wieder öffentlich zur Verfügung gestellt werden und dadurch fällt Google natürlich raus. Also wir hatten sehr, sehr wenig direkte Kollaboration mit Google. Wenn wir von den anderen Firmen sprechen, also die es nicht zum in Anführungszeichen Monopol geschafft haben, dann kann ich sagen, dass die inzwischen sehr stark OpenStreetMap verwenden. Also auch die großen, die Elefanten, Microsoft, Facebook, Amazon, Uber, die benutzen inzwischen stark OpenStreetMap. Die haben alle auch große Teams, die Daten erstellen. Das heißt, klar, wer natürlich auf dem Monopol sitzt, hat wenig Gründe. Alle anderen sind glücklicherweise langsam so weit, dass sie einfach den Nutzen von den offenen Daten sehen. Ja.
Wenn ich darf, noch eine dritte Frage. Du hast gesagt, es gibt da so eine sehr variable Taxonomie, beziehungsweise was die Verschlagwortung, die Tags angeht. Also abseits jetzt, oder also ist klar, es hat auf jeden Fall, macht auf jeden Fall Sinn, da auch irgendwie lokale, kulturelle Aspekte zu berücksichtigen. Aber würdest du sagen, dass es insgesamt hilfreich ist, da so eine eher volatile Taxonomie zu haben? Oder würde es auch Szenarien geben, wo ihr sagt, nee, also das müssten wir eigentlich besser durchstrukturieren?
Natürlich. Also je besser strukturiert, umso einfacher ist es, die Daten zu verwenden. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass kein Modell, es gibt ja sehr, sehr komplexe Datenmodelle zu Geodaten, die von Regierungen, von der EU und so weiter erstellt werden. Und diese Modelle, die würden uns nicht erlauben, einfach so eine Partizipation zu bekommen. Und diese Modelle sind natürlich meistens dann doch wieder, ich sag mal, aus der Hand des weißen Mannes geschrieben. So.
Ja, also ich frage nach, weil ich hatte jetzt im Urlaub in Italien so ein Mietwagen-Erlebnis mit einer Karte, wo es halt irgendwie Strada Provinciale heißt und du landest dann halt irgendwie auf einem Feldweg mit 2 Meter tiefen Schlaglöchern und da würde es dann halt natürlich hilfreich sein, wenn es eine übergreifende, keine Ahnung, also wenn eine Straße so benannt ist, dann muss sie halt mindestens den Zustand haben und so breit sein oder so.
Das haben wir auch, also die Formalisierung passiert mit dem Nutzen, den man durch die Formalisierung sieht.
Okay.
So würde ich das nennen. Und das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Also das funktioniert schon auch. Also gerade Straßen sind eigentlich weltweit schon ganz gut vereinheitlicht.
Wie funktioniert das Ganze im dreidimensionalen Raum? Also es gibt ja auch Hänge, die abrutschen können bei Unglücken oder so. Also kannst du da vielleicht noch ein bisschen was zur dritten Dimension sagen?
Also die dritte Dimension findet in OpenStreetMap selber sehr wenig Platz. Also es gibt keine wirklichen digitalen Elevationsmodelle. Das ist das, was du eigentlich haben möchtest. Also eine Idee, wie unsere Welt geformt ist. Diese bekommen wir inzwischen relativ gut offen von den europäischen Satelliten. Und die können kombiniert werden. Aber in OpenStreetMap selber gehen wir eigentlich selten in die Höhe und wenn dann nur bei sich überlappenden Straßen oder Gebäuden oder sowas, dann anfänglich. Aber was den Grund betrifft, die Erde an sich, tun wir das eigentlich nicht.
Ja, ich habe mal eine Frage in eine ganz andere Richtung. Und zwar, wenn ihr in Entwicklungsländern mappt, ist da die Bevölkerung da immer ganz mit einverstanden? Weil das sind ja auch oft Bürgerkriegsländer oder Diktaturen oder nicht funktionierende Demokratien. Machen die Leute da gerne mit oder gibt es da auch Kritik oder sowas?
Kritik gibt's natürlich. Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Meine Erfahrung ist ein bisschen, man müsste unterscheiden zwischen Regierungen und offiziellen Stellen und den Menschen. Oft sehe ich das oder wir haben öfter Schwierigkeiten mit gewissen Autoritäten. Indien zum Beispiel möchte, dass die Karte in einer bestimmten Art und Weise aussieht. Es gibt Länder, da möchte man gar nicht, dass Informationen erstellt werden. Es gibt Länder, ich selber bin oft in früher mal kommunistischen Ländern unterwegs. Da ist die Karte ist einfach noch so ein strategisches Element, das man nicht hergeben möchte. Also da ist natürlich viel Arbeit zu tun, klarzumachen, dass wenn die Daten an alle gehen, dass es ein Riesenunterschied ist. Und da sind dann wiederum Menschen einfacher und schneller dabei und sehen einfach viel schneller, was sie davon selber bekommen und wenn sie was dazu beitragen. Und bei Individuen habe ich eigentlich immer das Gefühl, dass es relativ gut funktioniert und Leute eigentlich begeistert sind, dass sie jetzt diese Technologie benutzen können, wo früher nur irgendwelche Kartografen, die studiert haben, das tun können.
Wie genau entscheidet ihr eigentlich und welche Daten jetzt letztendlich aufgenommen werden und könnt ihr dann sicherstellen, dass sie dann nicht gebiased sind oder so?
Das ist natürlich, das sind, ich glaube, 2 Fragen, die da drin mitschwingen. Also wie machen wir, jeder kann editieren, jeder kann natürlich dadurch auch Dinge zerstören oder auch falsche Sachen oder gebiased Sachen eintragen. Dem können wir uns nicht ganz verwehren. Generell passiert ein ähnliches Phänomen wie auch bei Wikipedia, würde ich sagen, dass halt, wenn viele Augen drüber gucken, dass man dann in der Regel eine gewisse Kontrolle hat. Wir haben natürlich Bots, die irgendwie die Datensätze durchsuchen und gucken, was irgendwie irgendwelche komischen Edits sind, die wahrscheinlich nicht so ernst sind. Und dann auf der menschlichen, organisationellen Ebene hat OpenStreetMap eine Data Working Group, die dann in diesem Fall alarmiert werden oder auch von Menschen Bescheid gesagt werden kann. Und die werden dann eingreifen, eventuell in der Regel erst mit der Person sprechen, im Zweifelsfall blocken, und man kann natürlich immer zurückdrehen.
Ja, sieht so aus, als hättest du alle Fragen vollumfänglich und zu aller Zufriedenheit beantwortet. Vielen Dank dafür. Ja, und dann würde ich sagen, war es das mit dem 99. Datengarten. Erstmal vielen Dank, Felix. Vielen Dank. Und euch danke ich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.